Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kommen wir jetzt zu Kontext und zum Sachbuchtrio mit Büchern, einmal zur naturgeschichtlichen und kulturhistorischen Erkundung des Körpers, dann zur Frage, wie wir mit Hilfe der Epigenetik unser Erbgut steuern können. Und mit dem dritten Buchtipp wird dann das eigene Gewissen entdeckt, als bester Ratgeber und sicherster Katastrophenschutz. Katharina Boxler, Cornelia Kasis und Hans-Jörg Schulz stellen die Bücher vor. Durch die Sendung führt Angelika Schett.
Drei neue Bücher, wie immer im Sachbuchtrio, nur einen Tag früher als gewohnt, weil morgen am Freitag die Kontextdebatte ansteht, anlässlich des 40. Jahrestages des World Economic Forum in Davos. Hans-Jörg Schulz, die Autoren Ihres Buches möchten uns ins Gewissen reden. Das Buch heißt Gewissen, eine Gebrauchsanweisung von Eberhard Schockenhoff, er ist Moraltheologe, und von der Journalistin Christiane Florin. Zum Buch kann man lesen, dass nicht vorbildhaft sein kann, wer andere selbstgewiss schädigt, auch wenn die Versuchungen in allen Lebensbereichen nun mal groß sind. Gewissen statt Gewissenlosigkeit. Ist das Buch mehr als eine gut gemeinte Absichtserklärung?
Ja, es ist ein Appell. Es ist für mich keine Gebrauchsanweisung, wie es eigentlich im Untertitel steht. Es ist ein Appell wirklich an uns alle, das Gewissen wieder zu entdecken, ob das jetzt in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder in unserem privaten Leben. Jeder von uns hat ja ein Gewissen, das sich so oder so meldet, aber es wird oft verdrängt. Es wird einfach stillgelegt nach dem Motto, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Und dass wir das Gewissen wieder mehr nutzen, wieder mehr auf es hören, das ist dieser Appell des Buches.
Mehr über das Gewissen als einer unverzichtbaren inneren Instanz, also in einer guten Viertelstunde. Die spannende Frage, wie wir unser Erbgut steuern können, wird im Buch von Peter Spork behandelt. Titel: Der zweite Code. Peter Spork ist Neurobiologe aus Hamburg und er ist einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der sich diesem komplexen Thema in Buchform angenommen hat. Und zwar so, dass es für Laien verständlich sein soll. Ist ihm das gelungen, Katharina Boxler?
Ja, in dem Sinn, dass er sein Publikum sicher erreicht hat. Sein Buch verkauft sich sehr gut. Denn Epigenetik ist ein unglaublich spannendes Thema. Es befreit uns sozusagen vom Dogma der allmächtigen Gene, weil es uns erklärt, dass wir da noch eine andere Instanz haben, nämlich das Epigenom, das Einfluss nehmen kann auf unsere Gene.
Wie Umwelteinflüsse die ererbten Vorgaben bleibend verändern können, etwa durch eine besonders liebevolle Erziehung oder besonders gesunde Ernährung, krankmachende Gene, wie man die ausschalten kann oder eben leider auch umgekehrt, dazu hören wir später mehr. Nun geht es erstmal um den Körper. Cornelia Kasis mit dem Buch von Michael Sims, Adams Nabel und Evas Rippe. Eine gründliche Darstellung, die vom Haar, den Augenbrauen, über Augen und Ohren, Hand und Brust bis zu den Geschlechtsteilen runter zu den Zehen alles ins Visier nimmt. Nichts wird ausgelassen beim Tatort Körper. Was zeichnet diese besondere Art der Darstellung des menschlichen Körpers im Buch aus, Cornelia Kasis?
Ja, Sie haben gerade von einer gründlichen Darstellung von der Scheitel bis zur Sohle gesprochen, Angelika Schett. Und genau das ist dieses Buch überhaupt nicht, glücklicherweise möchte ich sagen. Sims unternimmt eine Reise von Norden nach Süden, respektive von Kopf bis Fuß. Und was dabei herauskommt, ist ein ganz unvollständiger Reisebericht dem Körper entlang mit großen Abstechern in die Zoologie, die Literatur, die Mythologie, die Filmgeschichte und in ganz andere Gebiete. Es ist ein Reisejournal voller Assoziationen und Allusionen, etwas unordentlich, würde ich sagen, aber sehr hintergründig, sehr lehrreich, sehr lückenhaft und sehr neu, wie ich finde. Die Erbsenzähler und Systematiker werden an diesem Buch kaum ihre Freude haben, obwohl sie das 25 Seiten dicke Literaturverzeichnis und Sachregister am Schluss des Buches vielleicht auch wieder etwas gnädiger stimmen könnten.
Die drei Hauptteile des Buches, glaube ich, unterstreichen, was Sie gerade sagten, dass es nämlich um mehr als Biologie geht. Der erste Teil des Buches wird dem Kopf gewidmet, dem sogenannten Regierungsviertel. Mhm. Der nächste Bereich heißt Schwere Welt, mit den Hauptdarstellern Hand, weibliche Brust und Bauchnabel. Und der dritte Teil kommt unter das Motto Festes Standbein, mit den unteren Körperregionen, den erotischen Tropen, oh, dem Intimbereich und den Beinen. Klingt speziell. Cornelia Cassis, erzählen Sie bitte, was sich dahinter verbirgt.
Ja, klingt speziell ist es auch. Und dahinter verbirgt sich in erster Linie ein quirliger Autor, nämlich der Deutsch-Amerikaner Michael Sims, der in den USA schon recht lange einen Namen hat. Er ist Autor und Buchhändler, er ist Wissenschaftsjournalist und Reisender und vieles mehr. Sims schreibt auch Science-Fiction-Romane und Sachbücher über Archäologie und Evolutionsgeschichte oder Anthropologie. Das Buch, das jetzt hier zu reden gibt, ist sein erstes Sachbuch, das in deutscher Sprache erscheint. Adams Nabel und Evas Rippe, eine Erkundung des menschlichen Körpers, ist ein Buch, das sich bestens zum Schmökern eignet. Das Buch ist eine Fundgrube von Wissen und es ist sich überhaupt auch nicht zu fein, auch Dingen wie Ohrenschmalz, Vaginalsekret oder auch dem Aufkommen von kleinen Faserknäulen im männlichen Bauchnabel nachzugehen. Apropos Nabel, vielleicht interessiert einen gerade der besonders, dann schlägt man halt auf Seite 223 bis 237 nach und findet da zum Beispiel, was James Joyce in Ulysses über die Nabelschnur geschrieben hat. Er hat sie die Bindschnur genannt, mit all unserer Herkunft verflochten, verzuchtes Lebenskabel von Fleisch zu Fleisch. Ich erfahre da auf diesen wenigen Seiten weiter, was bei Sigmund Freud der Nabel des Traums bedeutet, nämlich die Stelle, die sich kaum deuten lässt, weil dort ein Knäuel von Traumgedanken anhebt, der sich nur sehr schwerlich entwirren lässt. Zum Thema Bauchnabel erfahre ich auch, dass einer italienischen Legende nach, und das finde ich ganz besonders hübsch, die Tortellini dem Bauchknöpfchen seine Herkunft verdanken. Es wird darüber philosophiert, ob Adam wohl ein solches Bauchknöpfchen hatte oder nicht, weil er ja nie abgenabelt werden musste und so weiter, wie es sich eben für eine Reise ziemt. Manchmal geht ja der Weg auch einen Umweg. Ich könnte meine Reise aber auch bei der Nase anfangen und bekomme da unter vielem anderen eine Antwort auf die Frage, was denn beispielsweise Katar mit Katharsis zu tun hat. Oder ich beginne beim Augendach der Augenbraue und erfahre vieles über ihren ganz massiv unterschätzten Wert bei der menschlichen Kommunikation, um nur mal etwas zu nennen, was Sims auf seiner langen Reise zusammenträgt. Was mich an dem Buch sehr fasziniert, ist das Zusammenkommen von sehr leichtfüßiger Schreibe und exakter Dokumentation. Alles ist belegt, sehr vieles mit Originalzitaten, der Rest ist im Anhang. Ich mache mal ein Beispiel zum Thema Ohr, das ist ja für uns ganz zentral. Ich zitiere 8 Zeilen aus dem 328 Seiten starken Buch. Wie unsere Augen demonstrieren auch die Ohren eine Vorliebe unseres Bauplans für Bilateralsymmetrie. Aber wo liegt der Sinn dieses elegant eigenwilligen Designs? Auch hierauf vermag die Physik eine Antwort zu geben. Wenn Schallwellen den Kopf erreichen, kommen sie fast immer ein klein wenig schneller am einen Ohr an als am anderen. Nachdem die Ohrmuscheln sie eingesammelt haben, passieren die leicht zeitverschobenen Wellen beiderseits des Hörkanals über das Mittelohr und gelangen zum Innenohr, wo sie in elektrische Impulse verwandelt werden und so weiter und so weiter. Zitat Ende. Das kann ja für uns Radioleute doch wichtig sein, zu wissen, weshalb die Menschen, die nur mit einem Ohrradio hören, die Sache nicht richtig mitbekommen.
Das klingt ja nur nach einer mächtigen Tour d'Horizon, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Und unter anderem haben Sie ja gesagt, selbst ein Zitat von James Joyce, also auch vor der Literatur, macht unser Autor Michael Sims nicht Halt. Und da ist für mich dann schon die Frage, wie sehr ist das Buch überhaupt ein Sachbuch?
Es ist sehr ein Sachbuch. Also ich würde da wirklich mich stark machen wollen dafür, dass es ein Sachbuch ist. Aber es ist eben nicht ein systematisches Buch. Es ist aber ein sehr belegtes Buch. Also der faselt nicht einfach so vor sich hin, was ihm gerade assoziativ einfällt, sondern das hat schon seine Ordnung, eine sehr gewagte zugegebenermaßen. Und man muss sich da einlassen. Ich kann mir vorstellen, dass das Buch polarisiert. Vor allem, wenn Menschen denken, sie müssen bei der Seite 1 anfangen und bei Seite 300 XY aufhören. Sondern ich denke, dass das ist so ein Buch, wo man denkt, was ist eigentlich mit dem Nabel los? Oder was gibt's eigentlich zu wissen über den Ellbogen oder über das Ohrläppchen? Und da wird man dann sehr fündig.
Ist nicht diese ganze große Reise, die Sie da schildern, das ist ja sehr reizvoll, dass es in so viele Bereiche geht, in so viele Länder eigentlich. Ja. Und ist das nicht auch gleichzeitig eine Gefahr für den Leser, dass man irgendwo denkt, hoppla, ich habe mich jetzt verlaufen, ich finde hier nicht mehr richtig raus?
Ich finde das Inhaltsverzeichnis sehr hilfreich. Es ist sehr, sehr detailliert. Also man kann immer wieder, glaube ich, auch auf der Karte schauen, auf Sims Karte, wenn man das Inhaltsverzeichnis mal so versteht und gucken, wie finde ich da wieder raus? Bin ich jetzt genau, jetzt habe ich mich im Haarknäuel verloren, jetzt möchte ich gern wieder zur Haut zurück oder so.
Noch eine ganz kleine Frage. Katar statt Katharsis, das erschließt sich mir auch nicht. Sie haben das so en passant erwähnt. Was ist der Unterschied?
Es ist nicht eine Unterschiedsfrage, sondern eine Zusammenhangsfrage. Also ich habe mich schon öfter gefragt, wieso sagt man Katharsis und man sagt Katar und in der kalten Jahreszeit könnte uns das ja interessieren. Es gab mal eine griechische Vorstellung, dass dieser Nasenschleim, der aus der Nase austritt, eine Art Hirnabfall ist, ein Hirnabfluss von schlechten Gedanken und traurigen Gefühlen und insofern eben die Katharsis, die einem dann wieder reinmacht.
Dankeschön, Cornelia Karsis. Und noch einmal die Angaben zum Buch Adams Nabel und Evas Rippe, eine Erkundung des menschlichen Körpers von Michael Sims, erschienen bei Klett-Cotta. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und da beschäftigt uns jetzt das Buch von Peter Spork, Der zweite Code, Epigenetik oder wie wir unser Erbgut steuern können. Die Gene bestimmen nicht alles. Stellt nun der neue Forschungszweig Epigenetik die biologische Vererbungslehre zur Disposition? Katharina Boxler, Sie haben das Buch für uns gelesen. Was meinen Sie?
Nein, das tut es nicht, denn Epigenetik ist eigentlich so eine Art logische Folge der genetischen Forschung. Denn man hat gemerkt, Gene erklären zwar einiges, aber sie erklären eben nicht alles. Und da springt sozusagen das Epigenom in die Bresche. Am besten beobachten lässt sich das, was wir sicher alle schon auch erlebt haben, dass zum Beispiel Zwillinge, obwohl sie ein vollkommen identisches Erbgut haben, sich mit dem Alter immer unähnlicher werden. Man kann ja oft ältere Zwillinge, da merkt man nicht mal mehr, dass das Zwillinge sind, wenn man die anschaut. Und da bietet die Epigenetik eben Erklärungen dafür. Die Epigenetik, Spork nennt es den zweiten Code, der erste wäre die Genetik. Die Epigenetik oder das Epigenom steuert sozusagen die Gene. Also die Gene enthalten alles, was wir eigentlich könnten, also was unser Potenzial. Und das Epigenom sagt dem Gen quasi oder der Zelle, und das darfst du jetzt nehmen. Also das darfst du jetzt quasi ausleben, du darfst jetzt eine Leberzelle werden, du wirst keine Leberzelle, du wirst eine Herzzelle und so weiter. Und wie gesagt, Spork spricht von einem zweiten Code, Epigenom oder Epigenetiker sprechen zuweilen auch von einem, dass man es vergleichen kann mit einem Text, also die Gene sind sozusagen der Text und das Epigenom legt jetzt die Formatierung drüber. Also etwas ist fett gedruckt, etwas ist eine Überschrift, etwas ist kursiv, also hervorgehoben oder eher in den Hintergrund gerückt. Also sagt eigentlich, der Text ist okay, aber ich sage jetzt, was wichtig ist und was jetzt zum Zug kommt. Was sehr spannend ist an der Epigenetik, und ich denke, das macht auch die Faszination am Buch aus und dass es sich offenbar wirklich gut verkauft, ist, dass im Gegensatz zu Genen der epigenetische Code beeinflussbar ist durch die Umwelt. Das heißt, es kommt darauf an, wie wir aufwachsen, das sieht man dann eben auch bei den Zwillingen, welchen Ereignissen wir ausgeliefert sind, ob wir Stress haben, ob wir eine glückliche Beziehung haben, ob wir uns gesund ernähren können und so weiter. Und es erklärt auch, weshalb sozusagen unsere Befindlichkeit im Mutterleib so wichtig ist, weil da eben gewisse epigenetische Schalter schon umgestellt werden.
Katharina Boxler, die Epigenetik knüpft sich also an unsere Lebenserfahrung. Und sie erklärt, wie sich Körper und Geist ein Leben lang fortentwickeln, wir also nicht festgelegt sind und nicht einfach nur Marionetten unserer Gene sind, wie man ja manchmal auch gedacht hat, sondern wir sind im dauernden Austausch mit unserer Umwelt. Das ist ja irgendwie eine dynamische Geschichte, das ja unter anderem, wenn ich mich da jetzt so reinzudenken versuche, auch politische und soziale Konsequenzen haben dürfte.
Ja, selbstverständlich. Also zum einen, wenn wir jetzt einfach beim Eltern-Kind-Verhältnis bleiben, eine Mutter, die das Glück hat, eben glücklich zu sein, zum Beispiel in der Schwangerschaft, die das Geld hat, sich gesund zu ernähren oder Eltern, die eine gute Beziehung pflegen, dass das eine Auswirkung hat auf das ganze Leben eines Menschen. Das ist natürlich schon, also das ist schon sehr eindrücklich. Wir wussten es oder ahnten es zwar, und es gab schon Leute, die das schon vor 100 oder noch mehr Jahren gesagt haben, aber jetzt haben wir sozusagen die biologische Erklärung. Und was den Staat angeht, der sollte natürlich ein Interesse haben, gesunde Menschen quasi hervorzubringen oder den Menschen die Möglichkeit zu geben, eben gesund zu leben. Also so haben wir weniger Kranke, das kostet weniger. Wir haben weniger Menschen, die zur Aggression neigen, weil sich das vielleicht gar nicht entfalten muss in einem günstigen Umfeld. Also auch weniger Kosten wegen Kriminalität zum Beispiel. Das heißt aber auch, dass der Staat eigentlich daran interessiert sein muss, seinen Leuten oder den Menschen, die eben in einem Staat leben, die Möglichkeit zu schaffen, gesund zu leben und ihnen Hilfestellung auch zu geben, zum Beispiel wenn es Erziehungsprobleme gibt oder bei Armut oder bei Beziehungen. Also da ist es eigentlich implizit, nicht explizit, aber implizit ist da natürlich schon die Forderung dran, drin, dass eben die Bedingungen da sein müssen, dass wir eben, wie Spork sagt, unsere Gene wirklich beeinflussen können.
Also mehr Gerechtigkeit wäre ja eigentlich dann ein Anliegen für alle.
Epigenetik, Epigenom, das sind für viele ganz neue Begriffe. Es geht um etwas sehr Komplexes, um das Zwischenspiel zwischen Umwelteinflüssen und Genetik. Und eben jetzt kommt da plötzlich noch etwas Neues dazu. Wie verständlich ist das Buch geschrieben für absolute Laien?
Es hat so wie zwei Ebenen. Also man muss Spork wirklich zugute halten, dass er sehr viele Beispiele bringt. Eben jetzt das mit den Zwillingen. Das ist jetzt sicher etwas, was einem einfach bleibt, wenn man das hört. Oder zum Beispiel, weshalb Affen, denen man die Mütter entzogen hat, in irgendwelchen Tierexperimenten nachher beziehungsgestört sind. Oder weshalb die Eltern in Holland, die im sogenannten Hungerwinter zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen sind oder geboren wurden, muss man sagen, eher kleine Kinder nachher haben. Also dass das sogar über Generationen in gewissem Maß weitergegeben werden kann. Das ist sehr einleuchtend, das bleibt, also die Phänomene bleiben. Aber es hat natürlich auch sehr viel Molekularbiologie, also von Chromatin die Rede, Histone, von RNA und DNA und so weiter. Und das kann man gut lesen, ist auch gut erklärt, aber es bleibt einem vielleicht nicht so gut. Man kann auch drüber wegblättern und dann einfach wieder bei den Beispielen weiterlesen. Aber man kann es ebenso auch eigentlich als eine Art Nachschlagewerk behandeln. Also man kann noch mal schauen, was ist jetzt dieses Chromatin? Das kommt doch irgendwie bei Chromosomen vor. Und dann kann man das wirklich sehr gut nachschlagen. Man muss es aber nicht lesen und man muss es vor allem nicht auswendig lernen.
Also ein Buch, das man verschieden benutzen kann.
Genau.
Danke, Katharina Boxler. Die Angaben zu Ihrem Buch, Der zweite Code, Epigenetik oder wie wir unser Erbgut steuern können, geschrieben hat es der Neurobiologe und Wissenschaftsjournalist Peter Spork und erschienen ist das Ganze bei Rowohlt. Das dritte Buch in unserem Sachbuchtrio trägt den Titel Gewissen, eine Gebrauchsanweisung von Eberhard Schockenhoff und Christiane Florin. Wir haben ja alle eine Vorstellung, was einen gewissenlosen Menschen ausmacht. Was aber zeichnet einen Menschen mit Gewissen aus? Jenem Gewissen, das die Autoren in dem Buch so dringlich einfordern. Hans-Jörg Schulz?
Also zunächst mal gibt es für die Autoren keine gewissenlosen Menschen, sondern es gibt nur gewissenloses Handeln. Das heißt, sie gehen davon aus, dass jeder Mensch ein Gewissen hat. Aber um die Frage zu beantworten, müsste man eigentlich wirklich erstmal klären, was ist überhaupt das Gewissen, damit wir diese Menschen auch orten können. Und da wird es sehr schwierig, weil wir jetzt eben den Bereich der Naturwissenschaften schon wieder verlassen mit meinem Buch. Hirnforscher finden das Gewissen nicht, also dort ist es sicher noch nicht aufgehoben. Es ist auch kein Organ, das sich auf irgendwelchen Monitoren dann mal abbilden lässt. Es ist also schwierig zu definieren. Und trotzdem gehen die Autoren davon aus, dass in der Natur beim Menschen die Moral vorgesehen ist. Und so ist das Gewissen ein Teil dieses moralischen Netzwerkes, das in uns Menschen arbeitet für sie. Die beiden gehen sogar so weit, er ist der Moraltheologe und sie ist eine katholische Journalistin, also sie kommen beide aus dem katholischen Hintergrund. Sie gehen so weit, dass sie sagen, das Gewissen gehört absolut zur menschlichen Grundausstattung. Ein Mensch Mit Gewissen, da bietet das Buch viele Erklärungen an und mir hat, um bei der Theologie zu bleiben, am besten die Definition des Apostels Paulus gefallen, der im Römerbrief mal das Gewissen als den inneren Gerichtshof bezeichnete. Und das finde ich deswegen spannend, weil in so einem Gerichtshof ja viel passiert. Da gibt es auf der einen Seite die Anklage und da gibt es auf der anderen Seite die Verteidigung. Und es findet also ein Kampf um die Moralität einer Entscheidung in mir selber statt. Und da gibt es eben ganz viele Bereiche des Alltags, die Autoren auch konkret ansprechen. Das macht das Buch auch sehr lesbar, weil wir uns eigentlich finden in Situationen, in denen wir auch täglich sind. Und um mal jetzt so in der Schlussverkaufszeit mit den Schnäppchenjägern anzufangen, also wenn da beim Modediscounter ein T-Shirt irgendwo für 4,90 oder 5,90 zu finden ist, dann sind wir doch mittlerweile so weit, wenn wir Zeitungen lesen, Radio hören, Fernsehen gucken, dass sich da irgendwas regen muss in uns. Das kann wirtschaftlich nicht stimmen, dieser Preis. Das kann klimatisch und sozial, muss das ja eine Katastrophe sein irgendwie, von Ostasien hergeflogen und dort zu einem Hungerlohn erstellt. Jetzt findet also die Anklage in unserem inneren Gerichtshof quasi statt und die sagt uns, du förderst mit dem Kauf, was dir ja eigentlich zuwider ist. Die Verteidigung könnte dann wiederum argumentieren in mir, ja, ist es nicht besser, der Textilarbeiter hat überhaupt Arbeit, auch wenn es zum Hungerlohn ist, also er hat gar nichts. Und trifft unser Boykott, wenn wir das jetzt nicht kaufen und zurückhängen, trifft er wirklich die Mächtigen in dem Land oder nicht doch wieder zuerst die Armen? Und das wäre jetzt, diese Entscheidung für oder gegen, das wäre jetzt für die Autoren eine klassische Gewissensfrage. Und diese Fragen, die haben natürlich wahnsinnig zugenommen, je mehr wir wissen, je mehr Globalisierung wir haben. Wir wissen aus allen Erdteilen, wie etwas dort funktioniert. Und sie haben zugenommen, weil wir nicht mehr die festen moralischen Instanzen haben, so wie wir früher die Kirche hatten oder die Eltern oder so, die klar vorgegeben haben, wo es moralisch hingeht. Und viele Menschen reagieren jetzt auf diese Situation mit einer gewissen Hilflosigkeit. Sie wollen sich befreien von ihrem eigenen Gewissen und sich vom Gewissen zu befreien, das hat Immanuel Kant mal als eine innere Selbstenthauptung bezeichnet.
Bleiben wir mal bei dieser doch recht martialischen Annahme oder Analyse, was es heißt, sich vom Gewissen zu befreien mit der Selbstenthauptung.
Enthauptung, ja.
Hans-Jörg Schulz, meinen Sie, dieses Buch erreicht den cleveren Steuerhinterzieher, den Wirtschaftsführer, der nur an die Rendite denkt und andere? Oder anders gefragt, richtet sich so ein Buch nicht an die sowieso schon offenen Ohren derer, die tatsächlich mit dem Gewissen was am Hut haben?
Das ist, glaube ich, bei solchen Sachbüchern mit stark moralischem Unterton in aller Regel so. Das Buch ist natürlich auch überhaupt nicht populistisch irgendwie ausgerichtet, aber es wendet sich ja auch nicht an die Leute, die wir bei uns so im Sprachjargon als Gewissenhafte bezeichnen. Das sind ja meistens diese unauffälligen und fehlerfreien, sondern das Buch will eigentlich jene konkret auch stützen, die durch ihre Gewissenhaftigkeit auch auffällig werden, weil sie das Gewissen als Ratgeber bei uns benutzen.
Sie haben jetzt geschrieben, eben von Gewissen, erzählt von Gewissenlosigkeiten. Macht man ja oft die Beobachtung im Alltag, dass Menschen, die sehr gewissenhaft handeln oder die moralisch handeln, auch sehr rigid sind und dadurch eigentlich auch oft wieder sehr hart erscheinen. Ist das ein Thema? Also wer ein zu großes, zu starkes Gewissen hat, dass der eben auch zur Härte neigen kann?
Nein, das ist in dem Sinne kein Thema. Aber man kann natürlich, wenn man den Autor auch kennt, der eben ein sehr klarer Professor ist und Moraltheologe und so, ein relativ hagerer Mensch ist und auch eher ein karges Leben führt. Und so kann man sich vorstellen, dass er ein relativ rigides Denken auch hat, weil er auch ein solches Leben führt.
Vielleicht ein anderer Aspekt könnte sein, ein gutes Gewissen muss man sich auch leisten können, so im Brechtschen Sinne, das Fressen kommt vor der Moral. Ist das ein Thema im Buch? Also was eigentlich Lebensbedingungen sind, die auch ein gutes Gewissen ermöglichen?
Ja, also Sie sagen auch ganz deutlich, dass man für ein gutes Gewissen eben auch viele Nachteile zur Not in Kauf nehmen muss.
Nein, aber jetzt zum Beispiel, darf ich mal kurz intervenieren? Also nehmen wir mal eine Mutter, als alleinerziehend, hat drei Kinder und die kauft die billigen T-Shirts, weil ihre Kinder T-Shirts brauchen, muss die sich dann auch noch damit rumschlagen, dass sie nur für 4,90. Also ich finde, es sind unterschiedliche Bequemlichkeiten dem Gewissen.
Das sind die Fragen, die man natürlich wirklich diskutieren kann, dann aber eben auch gerade über das Kinderhaben zu diskutieren, ist wieder schwierig mit einem katholischen Moraltheologen.
Oh mein
also,
Gott.
Also so gesehen. Aber es wären Anfragen, nur, glaube ich, bleibt trotzdem als Reiz des Buches insgesamt, dass wir überhaupt mal wieder drüber nachdenken, was ist da in uns und dass wir dieses Gewissen wieder mehr einschalten sollten. Ich finde eben auch in der Politik, und für mich ist da ein Satz, der drin zitiert wird, den finde ich noch sehr wichtig, von Helmut Schmidt, dem früheren deutschen Bundeskanzler, der ist mal so weit gegangen, dass er sagte, für ihn als Politiker sei es auch in der Demokratie nie das Volk, sondern letztlich immer das Gewissen gewesen, das die oberste Instanz für seine Entscheidungen war.
Danke, Hans-Jörg Schulz. Wie immer bitte ich an dieser Stelle Sie alle drei nochmal um die Angaben zu den besprochenen Büchern und ich bitte Sie auch, wie gewohnt, eine Empfehlung auszusprechen, wem Sie Ihr Buch besonders zur Lektüre anraten möchten. Machen Sie bitte den Anfang, Hans-Jörg Schulz.
Ja, also die Autoren sind Eberhard Schockenhoff und Christiane Florin. Das Buch heißt Gewissen, eine Gebrauchsanweisung und es ist erschienen im Herder Verlag. Und ich empfehle es eigentlich allen, die sich dafür interessieren, wer oder was diese innere Stimme sein könnte, die da zu uns spricht.
Katharina Boxler.
Mein Buch hat Peter Spork geschrieben. Es heißt Der zweite Code, Epigenetik oder wie wir unser Erbgut steuern können. Ich empfehle es Menschen, die interessiert sind daran, wie wir uns selbst oder auch die Umwelt uns, unseren Körper, unsere Psyche beeinflussen, dauerhaft auch beeinflussen können. Und ich empfehle es auch Menschen, die keine Angst haben, wenn vielleicht nach der Lektüre mehr Fragen sind als vorher. Nicht in dem Sinn, dass man es nicht versteht, sondern dass man erkennt, dass noch so vieles offen ist.
Cornelia Cassis.
Michael Sims, Adams Nabel und Evas Rippe, eine Erkundung des menschlichen Körpers, erschien bei Klett-Cotta. Ich möchte das allen empfehlen, die sich einmal für die Sendung Wer wird Millionär anmelden möchten, aber auch allen, die gerne ihren eigenen Kontinent bereisen und dabei nicht in die Ferne schweifen möchten, sondern mal ganz schlicht in der eigenen Überschaubarkeit von Scheitel bis Sohle bleiben möchten.
Cornelia Cassis, Katharina Boxler und Hans-Jörg Schulz, danke für Ihre Buchvorschläge.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.